Rally auf Lehramt. Heute politische Religionen.
Hey und herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge. Mein Name ist Julia und neben mir sitzt mein Kollege Max.
Ja, hi, und wir haben heute Sarah und Felix zu Gast und wir wollen mit den zwei über das Thema politische Religionen sprechen. Herzlich willkommen, ihr zwei. Stellt euch gerne mal vor.
Hallo, ich bin Sarah, ich bin 20 Jahre alt und studiere Grundschullehramt mit den Fächern mathematische, sprachliche Grundbildung und evangelische Religionslehre. Ich bin jetzt im vierten Bachelorsemester und freue mich sehr, dass wir hier eingeladen worden sind.
Ja, ich bin Felix, 24, studiere das Gleiche und bin aber im sechsten Semester und habe dieses Seminar zur Vertiefung gewählt.
Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Ja, die beiden haben das Seminar Politische Religion in totalitären Regimes des 20. Jahrhunderts bei Frau Professorin Gisa Bauer besucht, die den Lehrstuhl des Fachbereichs Kirchengeschichte in der Uni Köln innehat. Und nehmen dann auch in diesem Kontext an unserem Podcast teil. Könntet ihr beiden uns vielleicht kurz so in zwei, drei Sätzen erklären, worum es in diesem Seminar und damit auch in diesem Podcast heute gehen wird?
Ja, also wir hatten in dem Seminar verschiedene Regimes durchgesprochen, angefangen mit dem Nationalsozialismus als Regime schlechthin, von Totalitarismus und anderen Regimen wie Kommunismus und Sozialismus, ein bisschen Bolschewismus, ging einmal quer durch Europa, überall, wo es was zu finden gab, und haben das dann auf politische Religionen bezogen und auch Theoretiker und Theologen dazu gelesen.
Alles klar, Dankeschön.
Vielen Dank.
Ja, wie bereits erwähnt, heißt das Seminar Politische Religionen in totalitären Regimes. Und die erste Frage wäre, ob ihr vielleicht einmal erklären könntet für uns und unsere Zuhörerinnen, was überhaupt politische Religion und totalitäre Regimes sind.
Politische Religion kann man sich als eine Art Ersatzreligion vorstellen. Charakteristisch ist dabei, dass es um eine Ersatztranszendenz und den Totalitarismus geht. Das bedeutet, der Mensch ist allumfassend umschlossen und politische Gewalt soll vergrößert, intensiviert und dynamisiert werden. Totalitäre Systeme haben insgesamt einen großen Einfluss auf die Gesellschaft. Damit ist häufig auch verbunden die Kirchenvernichtung, wobei es ebenso Gemeinsamkeiten zwischen Totalitarismus und der Religion gibt, wie zum Beispiel Vorschriften, Rituale und die Heilsverheißung. Und grundsätzlich dulden totalitäre Systeme keine Konkurrenz, wie zum Beispiel andere Glaubensrichtungen oder Lebensweisen, weil sie Angst haben, dass sich die Menschen umentscheiden könnten.
Okay, danke schön. Okay, um jetzt den Unterschied zwischen Religion und politischer Religion aufzuzeigen, habt ihr vielleicht eine Definition oder ein paar markante Eigenschaften für oder von Religion?
Ja, also eine klare Definition, so wie im Lexikon von Religion, gibt es leider nicht. Aber ein paar Eigenschaften kann man benennen.
Genau, also Religion wird nach Karl Barth synonym für eine Weltanschauung genutzt. Durch den Religionsbegriff werden metaphysische Annahmen impliziert. Das bedeutet, dass der Mensch etwas erfährt oder erkennt, dass er als letzte Ursache Wirklichkeit, als Sinngrund oder auch als Absolutum anerkennen kann. Und außerdem wird Religion in Form von Institutionen oder einer Gemeinschaft mit Gleichgesinnten verwirklicht. Die traditionellen monotheistischen Religionen sind der Islam, das Judentum und das Christentum.
Vielen Dank.
Dankeschön.
ihr habt ja am Anfang schon so ein bisschen erzählt, worum es in dem Seminar ging. Und könnt ihr vielleicht trotzdem noch mal so ein bisschen die einzelnen Stationen aufzählen, die ihr im Seminar so durchlaufen habt?
Ja, also angefangen haben wir bei dem Definitionsversuch, was wir eben hatten, von politischen Religionen. Dann die Einschätzung verschiedener Theologen von Karl Barth, Hermann Sasse, Paul Tillich und noch viel mehr. Und ein Schwank durch die Geschichte von Regimen wie Französischer Revolution, Nationalsozialismus, Kommunismus und bis hin zum Bolschewismus in der UdSSR, DDR und Kapitalismus.
Okay, danke schön. Dann würde ich sagen, können wir eigentlich direkt mit der ersten Station anfangen, mit der Französischen Revolution. Inwiefern kann denn diese als politische Religion bezeichnet oder vielleicht auch nicht bezeichnet werden?
Also sie kann schon als politische Religion bezeichnet werden, weil sie vor allem gegen das Christentum vorgegangen ist, mit Schlagwort Entchristianisierung, hat da quasi christliche Ersatzkulte geschaffen, Kult des höchsten Wesens, Kult der Vernunft, hat ein Revolutionskalender eingeführt mit ganz kruser neuer Zeitrechnung, aber nur für 10 Jahre, hat sich nicht durchgesetzt. Und er hat quasi eine politisch motivierte Pseudo-Religion erschaffen, so als Ersatzfütterchen für die konservative Dorfgemeinschaft. Hier habt ihr doch was viel Besseres als das Christentum, nehmt doch bitte unseren Kult an. Ja, aber die waren aber nicht so totalitär wie andere Regime, also haben jetzt nicht alle Lebensbereiche kontrollieren wollen. Ging ja auch mehr um Freiheit, das war vielleicht das Gute daran, aber ja.
Also könnte man von politischer Religion Light sprechen.
Quasi.
Wie haben denn die Treiber der Französischen Revolution versucht oder es geschafft, quasi so etwas Großes wie die christliche Religion aus der Bevölkerung zu bekommen?
Ja, sie haben etwas systematisch gearbeitet. Sie haben erstmal die Ordensgeistlichkeit Schritt für Schritt aufgehoben, haben Priestern quasi das Berufsverbot erteilt, wenn sie nicht auf die neue Verfassung der Vernunft geschworen haben, den Eid geleistet haben. Dann war erstmal ein paar Jahre Ruhe und die Eidleistenden durften weiterarbeiten. Dann ging es aber noch tiefer, ging dann auf die Kirche, auf die Kirchenteile, die den Eid trotzdem geleistet haben. Und dann wurden Priester verhaftet, und zum Teil auch ermordet, verfolgt. Priesterehe wurde vorgeschrieben und
vorgeschrieben?
Ja. Wenn man sich nicht da verpflichtet, dann muss man aus dem Kreis austreten. Und ging dann immer radikaler zu mit eben auch den Kulten, dass dann die Kirche komplett ersetzt wurde, Kult des höchsten Wesens, dass quasi Gott ersetzt wird oder ein Christusersatz hingestellt wird mit den Märtyrern von Marat und anderen Revolutionsführern, die dann verheiligt wurden.
Und die Kirche aus Rom hat dazu
die wurde schon erstmal verbannt mit, was war das? Nicht mit einem Bann, aber es wurde quasi dem Papst untersagt, wird jetzt nicht mehr finanziell unterstützt. Die französische Kirche ist jetzt Nationalkirche, macht keine Abgaben mehr und Verbindung zum Papst wird quasi gekappt, damit da sich was Eigenes brodelnd entwickeln kann.
Okay, dankeschön.
Vielen Dank. Ihr habt gesagt, dass die Französische Revolution noch nicht so ganz totalitär ist. Was ist denn so das erste richtig große Beispiel für eine politische Religion?
Als politische Religion gilt ganz zentral der Nationalsozialismus.
Und wieso genau der Nationalsozialismus? Also was sind so die wesentlichen Elemente, die darauf hinweisen?
Man muss sich das so vorstellen, dass politische Religion eine universelle Welterklärung und einen universellen Staat anstrebt und dadurch haben sich dann Mythen und Kulte entwickelt. Im Nationalsozialismus war ganz zentral der Führerkult, der durch Adolf Hitler auch mitunter als der Messias und der Erlöser gesehen wurde. Und die Christussymbolik wurde dadurch dann auf ihn projiziert. Es fing im Kleinen an, zum Beispiel hat Adolf Hitler bereits ein Buch geschrieben, das heißt Mein Kampf, was allerdings von der Bevölkerung nicht wirklich ernst genommen wurde. Da hat er schon seine ersten Tendenzen zur Verdrängung der Kirchen kundgegeben. Und am Ende lief es dann darauf hinaus, dass nationalsozialistische Riten christliche, heidnische und okkulte Elemente hatten. Man hatte einen Alleingeltungsanspruch. Und man kann sich das so vorstellen, dass die Taufe eines SS-Kindes einige Äquivalente zur christlichen Taufe darstellten, die allerdings dann durch die Taufe des SS-Kindes ersetzt wurde.
Also man versucht dann quasi durch Ersetzen die Religion aus der Bevölkerung herauszubekommen, oder man versuchte das?
Ja, genau, das kann man sich so richtig vorstellen.
Könnte man dann auch sagen, dass das Buch Mein Kampf dann so ein bisschen als Vergleich zur Bibel gesehen wurde irgendwann?
Auf jeden Fall, ja. Also man hat sogar teilweise angefangen, die Bibel gar nicht mehr so in den Vordergrund zu setzen, sondern dann nur noch Mein Kampf anzuschauen.
Du meintest ja, am Anfang haben die Leute Mein Kampf noch nicht so ernst genommen. Und wie hat sich das dann letztendlich dann doch durchgesetzt?
das ist Stück für Stück passiert. Also man hat gar nicht so diese Ereignisse, wo sich das dann konkret niedergeschlagen hat, sondern das waren immer wieder so Kleinigkeiten, wie zum Beispiel der Ersatz der Taufe, dass man immer wieder, oder auch zum Beispiel die Hitlerjugend, dass man da gar nicht mehr ja so grundsätzlich auf die Gemeinschaft und die kirchlichen Gemeinschaften eingegangen ist, sondern immer wieder Riten ersetzt hat. Und Hitler hat seine Handlungen dadurch legitimiert, dass er behauptete, er kämpfe für das Werk Gottes.
Und noch ein ganz anderer Punkt, die Rassenlehre war natürlich noch ein wichtiger Teil dabei. Das war so eine Pseudowissenschaft, um quasi die zu erreichen, die jetzt mit dem Religiösen nicht so viel am Hut hatten. Dann, wir haben noch eine extra Lehre für euch, nehmt doch das. Und das, so das Motiv, eine Wissenschaft bauen, kommt dann nachher auch nochmal bei einer anderen Regimeart.
Ja, okay, wir sind gespannt. Was wäre denn neben dem Nationalsozialismus ein gutes und vor allem auch großes Beispiel für eine politische Religion?
Das wäre der Kommunismus und der sich daraus entwickelnde Stalinismus und Bolschewismus.
Okay, was genau ist beim Kommunismus vorgefallen, dass man das als politische Religion definieren könnte?
Also es fing erstmal harmlos an, also mit der Idee von Karl Marx, man müsste die unterdrückten Arbeiter in ihrer Schicht mal gleichberechtigen und für Gerechtigkeit sorgen. Das ist ja eigentlich erstmal ein guter Gedanke. Das hat sich aber in Deutschland nicht so wirklich durchgesetzt, ist dann aber in Russland gut angekommen und da hat sich das dann aber schneller radikalisiert durch Lenin und vor allem dann durch die Bolschewiki, die dann das als Anlass genommen haben, um die Arbeiterklasse dann vorzuschieben und sich dann mit ihren sehr linksextremistischen Ideen dann durchzusetzen und die Macht an sich zu reißen. Und so ist dann Russland einmal von der Monarchie, dem Zarentum, ohne den Umweg der Demokratie direkt in die Diktatur von Stalin gelandet.
Okay, wie konnte es denn sein, dass es von diesem schönen Gedanken, der irgendwie mal entstanden ist, es dann zu einer Diktatur gekommen ist und die dann eben ja totalitär wurde und so sehr in die Leben der Menschen eingriff?
Es kann mit der Demokratie zusammenhängen, wenn man zumindest vergleicht. In Deutschland war mit der Weimarer Republik ja wenigstens ein kurzer Anflug von Demokratie im Lande. Da hat sich das dann irgendwie nicht so einsetzen können. Allerdings, das war eigentlich erst nach der Zeit, also 1917 war halt in Russland dann die Bolschewiki-Revolution dran. Also zu diesem Zeitpunkt hat sich das da verfestigt. Da war das wohl das Gedankengut, wurde besser aufgenommen, man war gerade eh noch aus der Monarchie raus und wollte dann etwas Neues haben. Und allerdings ist man dann eher wieder in die gleichen Muster verfallen und hat sich dann halt den nächsten Führerkult mit Lenin-Porträts und der wird ja immer noch als im Mausoleum aufbewahrt, der Leichnam von Lenin, also heute noch. Wow. Da ist das irgendwie irgendwie anders hängen geblieben und hat sich halt leider dann eher in dem gleichen Monarchie-Rhythmus wieder in Diktatur verfestigt.
Okay.
Es war wahrscheinlich den Leuten in dem Moment auch gar nicht so bewusst, oder?
Mhm. Nee, also die Leute selber, die Anhänger des Kommunismus in der UdSSR, dachten selbst gar nicht, dass sie sich als Religion verstehen und heutzutage nennt man sie erst politische Religion.
Jetzt haben wir schon über den Kommunismus gesprochen und würden jetzt einfach mal einen Schritt weitergehen. Wie war das denn in der sozialistischen Diktatur in der DDR? Also kann man da vielleicht über ähnliche Dinge berichten?
Ja, wer von den Zuhörenden eben gut zugehört hat, kommt jetzt doch auf seine Kosten. mit der Pseudowissenschaft, das war im Nationalsozialismus ein Element und in ähnlicher Form auch im Sozialismus DDR, weil da wurde eigentlich die Naturwissenschaft als das Wichtigste gesehen und Religion war nur Irrglaube und wurde abgetan als Spuk. Und es wurde dann ausgehend von der Naturwissenschaft dann allerdings auch die Ideologien mit eingeflechtet. Es gab so Informationsbücher, in Anführungszeichen, wo dann zwar Fakten drin standen, aber hat auch immer ein paar Bewertungen und ja, Lenkungen drin, die dann die Leser eben auf sozialistische Linie bringen sollen. Und das wurde dann auch später noch Sowjetwissenschaft genannt. Also da sieht man dann, was dahinter steckte. Ja.
Und ein zentrales Beispiel von politischen Religionen ist ja auch das Kulte eingeführt werden, die ja die ursprünglichen, meist jetzt bei uns christlichen Kulte ersetzen sollten. Gab es das auch in der DDR? Und wenn ja, wie genau wurden dort die Kulte durch was ersetzt?
Also es gab verschiedene Kulte. Ich fange mal mit einem an. Der Kult der Jugendweihe, das war quasi erstmal in Anführungszeichen wieder Alternative zur Konfirmation, hatte aber den kleinen Haken, wer nicht zur Jugendweihe geht, bekommt kein Abitur.
Wow.
Und wer kein Abitur machen kann, der kann nicht studieren, kann nicht die höheren Berufe auswählen, dann bleibt der Staat ein Arbeiterstaat, ist ja im Sinne des Erfinders. Und, aber dadurch sind dann letzten Endes 98% der Jugendlichen eben zur Jugendweihe gegangen und die Kirchen haben noch versucht, dagegen zu steuern, haben aber erst sich ins eigene Fleisch geschnitten und gesagt, dann verbieten wir eben Jugendweihe und lassen nur die zur Konfirmation zu, die nicht das staatliche Pendant machen. Dann nahmen aber die Teilnahme an Konfirmation erst recht ab, dann haben sie es wieder geöffnet und das hat dann aber auch nicht lange gehalten, also ich glaube, spätestens Mitte der 80er Jahre, eigentlich schon vorher, war die Konfirmation praktisch ein Randphänomen.
Okay, also einfach durch wahnsinnigen politischen und gesellschaftlichen Druck irgendwie ja mit der Androhung von Ausschluss Leute dazu bewegen, mitzuschwimmen und Kulte anzunehmen.
Hm. Was aber auch noch perfiderweise gar nicht so als Druck empfunden wurde. Hm. Und weil auch, ich habe noch einen Text gelesen, im Jahr 2000 waren immer noch 40% der Jugendlichen auf Jugendweihe ausgerichtet und hatten gar nicht den Zwang oder den Drang dazu, was anderes machen.
Inwiefern ausgerichtet?
Also haben die noch daran teilgenommen.
Weil die davon überzeugt waren?
Mhm.
Im Jahr 2000?
Ja.
Was kann man sich denn darunter vorstellen? Also was genau ist die Jugendweihe oder war die Jugendweihe und wie wird sie heute denn noch praktiziert?
Sie wird heute tatsächlich noch praktiziert und man kann sich das so vorstellen, dass es gewisse Jugendstunden gab, die ähnlich wie im Christentum der Konfirmandenunterricht war. Es gab auch 10 Gebote für den neuen sozialistischen Menschen, hieß das. Die musste man aufsagen und man musste einen Eid leisten. Dementsprechend hat man danach ein Zertifikat bekommen, dass man zur Jugendweihe gegangen ist. Also quasi ähnlich wie bei uns die Konfirmation abläuft, läuft im Sozialismus in der DDR dann die Jugendweihe ab.
Also schon sehr offensichtlich mit den 10 Geboten, dass da, also ja, wie du eben gesagt hast, Felix, aufmerksame ZuhörerInnen werden wahrscheinlich sich auch an die 10 Gebote erinnern, auch wenn wir die hier noch nicht erwähnt haben.
Und das waren aber dann andere 10 Gebote jetzt, als wir sie aus dem Christentum kennen.
Ja, das war ganz stark auch an die Arbeiterklasse angelehnt, dass man die heiligt und dafür sorgt, dass da alles rund läuft.
Habt ihr da vielleicht ein Beispiel?
Ich kann gern mal eins vorlesen, und zwar lautet das: Du sollst dein Vaterland lieben und stets bereit sein, deine ganze Kraft und Fähigkeit für die Verteidigung der Arbeiter- und Bauernmacht einzusetzen.
Klingt irgendwie so ein bisschen wie aus einer Mischung aus einem der 10 Gebote und ja, einem Teil des Doppelgebots der Liebe, oder?
Ja, schon.
Jetzt haben wir uns ja schon in der jüngeren Vergangenheit befunden und auch schon mitbekommen, dass die Jugendweihe teilweise ja heute noch praktiziert wird. Gibt es dann irgendwie noch aktuell eine sogenannte politische Religion, die ja jetzt ganz modern ist, sage ich mal?
Wenn man es so sehen möchte, den Kapitalismus, es war jetzt kein totalitäres Gebilde von einem Regime, betrifft uns ja alle, aber da er uns alle betrifft, ist er so gesehen doch wieder totalitär. Und man kann eben noch die unsichtbare Hand, Invisible Hand, noch erwähnen, dass das so ein transzendentes Element ist. Das beschreibt eigentlich nur eben, dass in der Wirtschaft Vorgänge sind, die man nicht immer so voraussehen kann und wo man auch ja nicht eingreifen soll. Das nach dem Motto, der Wirtschaftsliberalismus sagt ja, der Markt trägt sich von alleine. Da kommt das her, aber aus der Wirtschaftslehre ist diese unsichtbare Hand eigentlich schon seit den 1990er Jahren raus, also wird nicht mehr so in den Vordergrund genommen. Und man kann aber sagen, eben der Kapitalismus ist uns, wie in der dialektischen Theologie beschrieben, uns übergestülpt. Also wir konnten uns nicht dafür entscheiden. Es ist jetzt die aktuelle Wirtschaftsform, die da ist. Da sind wir drin. Von daher kann man das so gesehen mit Religion vergleichen, aber es ist eher die Suche nach religiösen Aspekten und nicht eine politische Religion.
Wobei es da ja auch irgendwie Abstufungen gibt, oder? Also jetzt in Deutschland der Kapitalismus, das ist ja immer noch trotzdem sehr sozial durch die, durch das Eingreifen der Politik. In Amerika würde ich schon sagen, das ist zumindest in meinem Kopf irgendwie ein bisschen kapitalistischer, das vielleicht noch ein bisschen mehr.
Thema Altersvorsorge, Gesundheitsversicherung, ja.
Genau, all sowas. Also dann könnte man quasi sagen, dass der Kapitalismus in seiner Reinform schon sehr nah an eine politische Religion rankommt.
Ja, theoretisch kann man das sagen. Allerdings gehen da die Expertenmeinungen auch in unterschiedliche Richtungen. Die Forschungen sind bislang noch nicht abgeschlossen. Also die einen sagen, dass es religiös sein könnte, aber andere sind sich da auch nicht so sicher und überlegen, ob man den Kapitalismus vielleicht nicht durch politische Religion, sondern durch irgendeinen anderen Kultbegriff ersetzen könnte, statt den als Religion zu bezeichnen. Ja, aber wer weiß, vielleicht gibt es ja in naher Zukunft nähere Informationen dann dazu.
Dann führen wir einfach in ein paar Jahren nochmal ein Interview und gucken, was wir für neue Erkenntnisse haben.
Dann über den Kapitalismus als totalitäres Regime. Ja, damit wären wir auch schon am Ende angekommen. Vielen Dank, dass ihr euch dazu bereit erklärt habt, hier an dem Podcast teilzunehmen. Haben uns sehr gefreut.
Es war uns wirklich eine Freude. Es hat sehr viel Spaß mit euch gemacht.
Und uns eine Ehre, dass wir teilnehmen durften.
Ja, vielen
sehr,
Dank.
Sehr, sehr gerne.
Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Rallye auf Lehramt ist eine Produktion des Instituts für Evangelische Theologie der Universität zu Köln unter der Leitung von Annika Kran und Frank Seifert. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht was Schönes.